Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit 8 Thesen zu Beverly Hills Cop Teil 1 bis 4. Den vierten Teil gibt es nun auf Netflix zu sehen. 30 Jahre nach dem dritten Teil hat sich Eddie Murphy entschlossen, noch einen weiteren Teil dieser doch eher grauenhaften Reihe hinzuzufügen. Und der vierte Film macht natürlich nichts besser, aber es ist aufschlussreich, sich alle vier Filme noch einmal anzusehen, um einiges zu erfahren über die Gesellschaft, über ihr Verhältnis zur Polizei und zum Rechtsstaat. Und wir können auch erkennen, was sich sonst so geändert hat. Erste These: Der Humor sorgt dafür, dass Beverly Hills Cop gefährlicher, ideologisch gefährlicher ist als der Polizeifilm der 70er Jahre. Ob man nun Dirty Harry nimmt oder The French Connection, immer haben wir es mit knallharten Polizeifilmen zu tun, die immer mit der Selbstjustiz liebäugeln. Ja, sie glorifizieren den Polizisten, der über die legale Grenze hinausgeht, um dann erfolgreich zu sein. Dies sind aber Filme, die aufgrund ihrer Brutalität, aufgrund auch der Tragik und Dramatik dafür sorgen, dass sich Erwachsene diesem Thema stellen. Und es sind also Filme, die den mündigen Bürger voraussetzen könnten, der bereit ist zu reflektieren darüber, was die Polizei hier eigentlich tut, indem sie Grenzen übertritt. Selbst noch eine Vigilantenreihe wie Death Wish aus den 70er Jahren mit Charles Bronson in der Hauptrolle, erzählt ja die Geschichte eines liberalen Architekten, der sich einleuchten lässt, dass es doch an der Zeit ist, Selbstjustiz zu üben, dass die Polizei, die zu sehr in ihren Alltagsaufgaben untergeht, die zu bürokratisch und zu gesetzestreu agiert, es einfach nicht leisten kann. Der Polizeifilm in den 70er Jahren spielt mit diesem Motiv dann in Variationen. Aber immer adressierten diese Filme ein erwachsenes Publikum. Bei Beverly Hills Cop ist es anders. Die 80er Jahre sind davon geprägt, auch durch die entstehenden Blockbuster, dass man die ganze Familie adressieren will. Und das geschieht am besten über den Humor. Und so sehen wir hier den etwas tapsigen, schrullig auftretenden, etwas zu laut seienden Polizisten Axel Foley, gespielt von Eddie Murphy, der Detroit verlässt, um dann in Beverly Hills in einem ganz anderen Terrain zu recherchieren, einen Mordfall aufzudecken, und er ist derjenige, der bereit ist, Dienstvorschriften zu ignorieren, Gesetze zu übertreten, denn im ersten Teil befindet er sich ohnehin im Urlaub und er führt seine Polizeiarbeit eigentlich hier als Hobby aus und er ist damit erfolgreich. Die eigentliche Grenzüberschreitung, die hier aber stattfindet, die Legitimation von polizeilicher Gewalt, wird durch den Humor verharmlost. Und vergessen wir auch nicht, dass alle Filme eigentlich einem Western-Motiv folgen, nämlich dem der Rache. Axel wird anfangs auch als Cowboy bezeichnet. Zweite These: Hinter der Bürokratiekritik steht ein antimoderner Affekt. Der moderne Staat bedeutet Verwaltungsstaat. Bedeutet, dass eine komplexe Gesellschaft mit verschiedenen Institutionen nur mit sehr viel Bürokratie funktionieren kann. Wenn man dies nicht will, und mitunter ärgert man sich über Ineffizienzen zurecht, wenn man das aber ganz ablehnt, kommt man eigentlich wieder in eine Wildwest-Situation, in der nur die Cowboys regieren, in denen es nur das Gesetz des Stärkeren gibt und wer schwächer ist, der hat kein Recht. Insofern ist es sehr sinnvoll, wenn wir vom modernen Staat reden, auch die Bürokratie bei aller Kritik an Ineffizienzen nicht gänzlich zu verdammen. Genau dies tut aber Axel Foley. Er hat ja selbst eine Ganoven-Laufbahn hinter sich, immer wieder als Polizist zu kriminellen Mitteln, um effizient ermitteln zu können. So übersieht er, dass er keinen Durchsuchungsbefehl hat, er ignoriert Dienstanweisungen und ist durchaus bereit, irgendwo einzubrechen, wenn er glaubt, dort wichtige Hinweise finden zu können. Die Polizei sehen wir hier in Persona von Axel Foley, wie sie laufend Gesetze überschreitet, sich eigentlich in John Wayne-Manier gebärdet. Immer nach dem Motto, am besten kann der Outlaw den Outlaw bekämpfen. Hier wird eine Opposition aufgemacht. Auf der einen Seite sehen wir das Gesetz mit all den Regeln, Konventionen und Bürokratien. Auf der anderen Seite die Gerechtigkeit. Und auf diese scheint sich Axel Foley zu stellen, was aber das Problem mit sich bringt, dass wenn man sich von Gesetz und Regeln lossagt und man nur noch vorgibt, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, man ganz schwer noch von einem modernen Staat einzufangen ist, ja gerade die Gesetze und die verschiedenen Staatsapparate ja dafür sorgen, dass nicht eine reine Rache-Mentalität sich Bahn bricht. Die Ausnahme wird in Beverly Hills Cop verabsolutiert. Also da, wo vielleicht tatsächlich ein Regelübertritt sein muss, um zu einem Ziel zu gelangen, das wird hier als Konstante gesehen, dass eigentlich nur die Regelüberschreitung dafür sorgt, dass man erfolgreich ist. Und das gilt nicht nur für Axel Foley, sondern auch für seine Kollegen, zum Beispiel für Billy, der Poster von Rambo in seiner privaten Wohnung hat und sich mit Butch Cassidy identifiziert. Am Ende des ersten Teils gibt es dann auch die Legitimation dieses Vorgehens insofern, als wir erfahren, welcher Abschlussbericht in die Akten kommen soll. Und der Vorgesetzte ist zunächst skeptisch angesichts dieser unglaublichen Geschichte, die ihm dort aufgetischt wird. Und der Vorgesetzte fragt, soll ich das glauben? Und die Antwort, die er erhält, ist bezeichnend. Jedenfalls kommt es so zu den Akten. Und da sind wir schon bei dem Mann, der Liberty Valance erschoss, nämlich dort heißt es, wenn die Legende zur Wahrheit wird, druck die Legende. Und deshalb sind all die vier Beverly Hills Cop Filme von einem antimodernen Affekt getrieben. Ein antimoderner Affekt, der uns eigentlich wieder in eine frühe Neuzeit führt, in der die Souveränität einfach gesetzt werden kann und rechtsstaatliche Mittel außer Kraft gesetzt werden. Im Prinzip sind wir da nur noch einen Schritt von dem neuen Supreme Court Urteil entfernt, das jetzt besagt, dass ein Präsident, wenn er Präsident ist, alles machen kann, auch Menschen ermorden. Dritte These. Axel Foley folgt der Mark Zuckerberg-Logik Move fast and break things. Gemeint ist damit, dass Unternehmen, wenn sie erfolgreich sein sollen, nicht erst einmal warten sollen, was die Gerichte dazu sagen und ob es dem Staat recht ist, dass dies oder das geschieht, sondern man sollte es möglichst schnell machen und der Staat wird so schnell mit Limitierungen und Regulierungen gar nicht hinterherkommen. Wenn das Projekt dann erfolgreich ist, dann hat es sich so sehr etabliert, dass einem der staatliche Zugriff nichts mehr anhaben kann. Genau. Ein solches Vorgehen legt auch Axel Foley an den Tag. Denken wir einmal jetzt, wenn wir über ihn sprechen, nicht an einen Polizisten, sondern beispielsweise an einen Unternehmer. Axel Foley verkörpert eigentlich die permanente Disruption. Er ist derjenige, der sich an nichts halten will, sobald er erkennt, dass irgendwelche Regeln, Hierarchien, irgendwelche Abmachungen dafür sorgen, dass Prozesse verlangsamt werden, dass irgendetwas ausgebremst wird. Und er ist auch derjenige, der mit größter Dreistigkeit bereit ist, über gewisse gesellschaftliche Schranken hinwegzugehen und das, was wohl anständig ist, zu ignorieren. Natürlich findet man dies beeindruckend, dieser Gestus des Auftretens, der sich nicht darum schert, ob man gerade so oder so zu sprechen hat. Aber wir müssen hier erkennen, dass dieses Fish-out-of-water-Motiv das vom ersten Teil an bedient wird, im dritten Teil schon nicht mehr so richtig funktioniert. Denn das Unkonventionelle ist in den 90er Jahren dann quasi eine neue Konvention geworden, wie es nun auch zur Konvention geworden ist, dass Silicon Valley Entrepreneurs nicht mit Anzug und Krawatte auftreten. Und wenn Axel im vierten Teil sich einen Anzug anzieht, um so als Anwalt durchzugehen, wird er von seiner Tochter ausgelacht, weil sie sagt, dass Anwälte so nicht aussehen. Wir können hier also sehen, dass quasi das Unkonventionelle längst jetzt so etabliert ist, also eigentlich ist Axel Foley jetzt überall. Seine Subjektivität, seine Art zu leben und karrieristisch agieren ist jetzt das Mantra unserer Zeit. Und wenn wir noch einmal auf diesen Satz zurückkommen, move fast and break things, dann können wir ja sehen bei Google Street View oder jetzt beim großen Datencrawling für die KIs, wird sich nicht irgendeine Erlaubnis eingeholt, sondern man macht es einfach und nachträglich gibt es dann eine Verrechtlichung, die man dann zu seinen Gunsten schaffen kann in den Parlamenten, indem man kräftig lobbyiert. Und ganz ähnlich sind auch die berühmten Abschlussberichte, die immer eine Rolle spielen in Beverly Hills Cop, zu verstehen, dass also die Vorgesetzten das bürokratische Regelwerk irgendwann einwilligt, dass das, was zuvor getan wurde, alles in Ordnung geht. Vierte These: Die Beverly Hills Cop-Reihe adelt Bullshit zu Kunst. Wenn man über Axel Foley nachdenkt, dann hat man sofort sein unaufhörliches Geschwätz im Ohr. Er wendet Trickster Methoden an, um zum Beispiel in luxuriöse Hotels zu kommen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Er redet unaufhörlich. Der Philosoph Harry G. Frankfurt hat in seinem Essay über Bullshit darauf hingewiesen, dass die Bullshit-Sprechenden nicht daran interessiert sind, ob etwas wahr oder falsch ist. Die Hauptsache ist, dass es funktioniert und ihren Interessen dient. Genauso handelt Axel Foley. Und damit ist er ein Kind der Postmoderne, in der die Wahrheit radikal relativiert wird. Er ist aber damit auch ein Vertreter des Zeitalters der alternativen Fakten, einer Fiktionalität, die so aussieht, dass man erst Schauspieler und dann Präsident oder erst Präsident und dann Schauspieler sein kann. Denn immer wieder schlüpft dieser Axel Foley in andere Rollen, um in verschiedenen Gesellschaften zu funktionieren, so zum Beispiel in der noblen Gesellschaft von Beverly Hills. Axel Foley ist damit aber auch der Proto-Trump, der immer weiter redet und irgendwann damit durchkommt. Die Geschwätzigkeit aber finden wir nicht nur in der Politik. Man höre sich nur zum Beispiel die Interviews des OpenAI-CEO Sam Altman an, dann weiß man, was Bullshit bedeutet. Und sind nicht letztlich auch die Large Language Models nach diesem Prinzip kreiert? Wo sie keine Fakten haben, da beginnen sie ganz so wie Axel Foley zu fabulieren. Fünfte These: Die Abwesenheit der Frauen schafft einen homosozialen Männerbund. In Teil 1 ist es so, dass Axel überhaupt nur nach Beverly Hills aufbricht, um dort zu ermitteln, weil sein bester Freund, der aus dem Gefängnis entlassen wurde, erschossen wird. Es ist eine enge, fast möchte man sagen, intime Männerfreundschaft. Es gibt durchaus eine homoerotische Komponente, so auch dann bei Axels neuem Kollegen Billy. Irgendwann wird er ihm im Auto gestehen: Billy, ich liebe dich. Ich habe mich gerade in dich verliebt. Das sagt er zu Detective Billy Rosewood. Und wir sehen am Ende auch, wie es einen interessanten Deal gibt, beziehungsweise einen Kleidertausch. Axel Foley ist in einem Luxushotel untergebracht und ist vor allem fasziniert von den flauschigen Bademänteln. Am Ende gelingt es ihm, auch noch für seine Kollegen Bademäntel rauszuschlagen. Und ein Bademantel, den schenkt er Billy. Und er sagt, wenn du dann nass aus der Dusche kommst, dann wirst du dich freuen, wenn du in diesen Bademantel gehst und dann kannst du an mich denken. Im Prinzip ist das etwas, was wir aus Patricia Highsmiths Roman Der talentierte Mr. Ripley kennen, wenn Ripley plötzlich die Klamotten des anderen anzieht und dann ganz der andere wird. Wir müssen auch erkennen, dass zwar immer wieder irgendwelche flotte oder sexistische Sprüche in dieser Reihe gemacht werden, aber wir haben es nicht mit irgendwelchen Sexszenen zu tun in all den vier Filmen. Und oftmals erzählen die Kollegen auch nur von ihren Frauen, wir bekommen sie aber nie zu Gesicht. Es ist eine rühmliche Ausnahme, dass im vierten Teil für wenige Sekunden John Taggarts Frau Maureen, von der schon so viel die Rede war, einmal tatsächlich für wenige Sekunden im Bild erscheint. In Teil 2 sind zwar die Herren auch in der Playboy-Mansion unterwegs, aber außer ein paar lockeren Sprüchen fällt ihnen nichts ein. Und im vierten Teil ist es so, dass Axel zwar eine Tochter inzwischen hat, aber eigentlich darf diese keine Sexualität haben. Dem Vater ist es unangenehm, dass die Tochter mit einem seiner Kollegen verkehrt. Wir haben es hier aber nicht mit einem Film zu tun, der eigentlich von einer homosexuellen Beziehung redet, sondern wir haben es mit einem homosozialen Raum zu tun, das heißt mit einem Männerbund, der patriarchale Strukturen verstärkt. Und das sieht man daran, dass der Film sich auch ganz klar von Homosexualität abgrenzt. Einmal in der Figur von Serge, der im ersten Teil den affektierten Mitarbeiter in einer Kunstgalerie spielt und dann später wieder auftaucht. Er wird mit allen schwulen Klischees ausgestattet, die das 80er-Jahre-Kino zu bieten hatte. Und auch der Gangster, der gejagt wird, Victor Maitland, ist homosexuell. Bei ihm wird die Homosexualität mit einem elitären und korrupten Gehabe verbunden. Die patriarchale Struktur soll also aufrechterhalten werden. Insofern ist auch quasi die wirkliche Homosexualität eine Bedrohung für diesen Männerbund. Sechste These: Die Inklusion der schwarzen Figuren ist ein Gefängnis. Zweifellos war es ein großer Fortschritt, dass Hollywood sich in den 80er Jahren auch für schwarze Schauspieler immer mehr öffnete und neue Stars kreierte. Eddie Murphy war einer der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler seiner Zeit. Auch die Beverly Hills Cop-Reihe erzählt eine Inklusionsgeschichte. Während zunächst noch latenter Rassismus von den weißen Polizisten in Beverly Hills ausgeht, etwa von Sergeant Taggart, solidarisieren sich die schwarzen und weißen Männer sehr bald, weil sie alle Polizisten sind. Wir sollten aber bei diesem Wort, das heute in aller Munde ist, Inklusion, auch über den eigentlichen lateinischen Ursprung Inclusio nachdenken, was Einschließung bedeutet. Inklusion ist nicht einfach ein nettes Projekt, in dem es nur offene Arme gibt, sondern diese offenen Arme können auch einen sehr fest zudrücken. Und wenn wir uns anschauen, worum es eigentlich in Beverly Hills Cop geht, dann ist es ja so, dass zwar hier schwarze Figuren inkludiert werden, aber nur, wenn sie auf Seiten der Polizei stehen. Foley ist sogar der, der noch viel exzessiver Polizeigewalt ausübt, als es die Weißen zunächst zu tun bereit sind. Hier ist es der schwarze Polizist, der die Weißen dazu überredet, ruhig einmal ein bisschen fester zuzuschlagen, ruhig einmal eine weitere Grenze zu übertreten. Er ist es, der mit Selbstjustiz der Polizei überhaupt kein Problem hat, solange diese Selbstjustiz von der Polizei geübt wird. Nun können wir auch noch eine weitere Figur erkennen, die inkludiert wird, aber wirklich eingeschlossen wird, nämlich der schon erwähnte schwule Serge, der in Teil 1 in einer Kunstgalerie arbeitet, aber in Teil 3 eine Karriere gemacht hat und nun in der Waffenindustrie tätig ist. Er hat also die Regeln der Mehrheit angenommen, wird deshalb inkludiert und erinnert an die Regenbogenfahnenaktionen von Rheinmetall und Frontex. Siebte These. Der dritte Teil von 1994 nimmt auf verquere Weise Starship Troopers vorweg. Dass die Kulturindustrie gewaltsame Fundamente hat, das ist nichts Neues. Aber es ist schon erstaunlich, wie Brutalität und Putzigkeit hier zusammenkommen, wenn beispielsweise in lustigen Plüschkostümen ermittelt wird. Wir sind in den 90er Jahren angekommen und damit wird wie in so vielen popkulturellen Erzeugnissen eine zweite Ebene eingezogen. Wir können beispielsweise an die Scream-Reihe denken. Man hat nämlich sich entschieden, diesen dritten Teil vorwiegend in einem Freizeitpark namens Wonderworld spielen zu lassen. Wir sind also in einer Scheinwelt. Es geht um Falschgeld und sehr viel Fake. Der Schein ist also überall. Foley redet nicht mehr ganz so überdreht. Die Zeit ist überdreht genug. Und ständig agieren Axel, seine Kollegen und auch seine Gegner auf Bühnen. Es gibt in diesem dritten Teil, wie schon gesagt, ein Wiedersehen mit Serge. Er ist nun tätig in einer, wie es heißt, Überlebensboutique. Er verkauft dort Waffen für den schönen Überlebenskampf. Hochmoderne, sehr tödliche Waffen, die aber zugleich sehr sexy designed sind und die das Law-and-Order-Prinzip, die Selbstjustiz als Lifestyle verkaufen. Home Defense von der Kunstgalerie, nun also in der Waffenindustrie. Wir können hier das beobachten, was Luc Boltanski und Yves Chapello den neuen Geist des Kapitalismus nennen. Nämlich gemeint ist damit, dass diese Künstlerexistenzen, Galeristenexistenzen mit ihrem Lifestyle irgendwann für den Mainstream so attraktiv werden, dass der Mainstream bereit ist, diese neuen Lebensformen zu inkludieren und auch Figuren aus diesen Subkulturen plötzlich die Gelegenheit haben, dort Karriere zu machen. Und das Ganze erlebt dann sicherlich seinen vorläufigen Höhepunkt damit, dass man heute über die Bundeswehr sagt, sie sei woke und wehrhaft. Genau ein solcher Protagonist des neuen Geistes des Kapitalismus ist dieser Serge. Und er ist es dann auch, der Axel mit einer neuen Waffe ausstattet. Das Finale findet im Freizeitpark statt. Foley hantiert mit einer Waffe aus Serge's Startup. Die Waffe sieht aus wie ein Spielzeug. Die Waffe, wenn man den Abzug bedient, spielt eine lustige Musik. Aber sie kann auch tödliche Schüsse von sich geben. Und so sehen wir irgendwann, wie das Popcorn blutig wird. Starship Troopers wird diese kulturindustrielle Entwicklung, die zugleich eine Militarisierung der gesamten Gesellschaft bedeutet, durch Überaffirmation kritisieren. Beverly Hills Cop Teil 3 aber bereitet dieser Entwicklung den Weg. Achte These, der vierte Teil ist der schlimmste und das in jeder Hinsicht. Dieser vierte Teil ist nur ein müder Abklatsch. Die 80er Jahre reagierten mit Humor auf die 70er Jahre. So entstanden diese Actionkomödien-Polizeifilme. Unser Jahrzehnt reagiert auf die 80er mit Sentimentalität und bildet daraus Resistenz. Die Gegenwart wird ignoriert oder man blickt verdutzt auf neuartige Phänomene. Eigentlich war die Beverly Hills-Reihe immer schon eine Reaktanzreihe. Man möchte sich mit vielem Neuen nicht befassen. Man möchte keine Veränderung. Man konstatiert auch gern dann, manches ändert sich wohl nie. So heißt es dann im vierten Teil. Die Sentimentalität wird hergestellt dadurch, dass Axel Foley inzwischen Vater ist. Wir sehen also auch die private Seite des Polizisten, aber das Verhältnis zu seiner Tochter könnte schlechter nicht sein. Nun läuft alles auf ein Wiedersehen und möglicherweise im Finale auf eine Versöhnung hinaus. Die Verbrecher hingegen dürfen solche Gefühle nicht haben. Als der Oberschurke gefasst ist und anfängt darüber zu klagen, dass seine Familie ihn verlassen habe, dass er keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern habe, er also eigentlich ganz Ähnliches von sich gibt wie Foley, bekommt er von Foley nur gesagt, halt die Schnauze, das interessiert keinen, du bist kein Cop. Also nur die Cops dürfen echte Gefühle haben. Es ist erstaunlich, wenn man jetzt nach so vielen Jahren diese Reihe fortsetzt, wo doch so viel passiert ist, könnte man erwarten, dass man also etwas reflexiver an die Sache herangeht. Unvergessen ist beispielsweise der Mord an George Floyd. Wie muss man also heute einen Film, der doch immer im Verdacht steht, nur eine große Werbeaktion für die Polizei zu sein, ausgestattet sein, um dies zu reflektieren. Nun sagen wir mal so, solche Gedanken macht sich der vierte Teil überhaupt nicht. Die gesamte Reihe war immer eine Imagekampagne für eine härter durchgreifende Polizei und daran ändert sich nichts, nein, es wird sogar noch schlimmer. So klagt Chief Jeffrey Friedman schon zu Beginn des Films, die wollen Sozialarbeiter, also die richtigen Polizisten von einst, die seien nicht mehr gefragt heute im sensiblen Zeitalter. Es ist im Übrigen eine Klage, die man schon hört im ersten Teil von Dirty Harry und es ist eine Klage, die ganz klar aus der Politik kommt, nämlich war es die Nixon-Regierung, die sich ganz stark gegen das Sozialpolitische gewendet hat. Was hier noch einmal im vierten Teil passiert und auch schon in den drei Teilen zuvor stattfindet, ist, dass der Rechtsstaat in eins gesetzt wird mit der Polizei. So als würde anderes gar keine Rolle spielen. Der Rechtsstaat bedeutet Law and Order. Wenn wir uns aber beispielsweise Abschiebungen ansehen, wissen wir zwar, dass die Polizei dort Gewalt ausüben soll, dass es aber durchaus noch andere Seiten des Rechtsstaats gibt, zum Beispiel Anwälte, die durchaus einen anderen Blick auf Abschiebungen haben könnten. Axels Tochter ist interessanterweise Anwältin und sie vertritt prekärerweise einen Polizistenmörder, wofür sie von ihrem Vater gegeißelt wird. Nun ist diese Tochter wohlgemerkt keine Staatsanwältin, sondern sie ist Anwältin der Bürger. Genau dies aber wird vom Film zu einem Problem erklärt. Denn dieser Film will eigentlich nur Law and Order. Maximilian Pichel hat in seinem Buch Law statt Order, der Kampf um den Rechtsstaat, sehr detailliert beschrieben, inwieweit der Rechtsstaat nicht gleich Polizeistaat bedeutet. Und er sagt, den konservativen Ordnungspolitikerinnen gelang es, Law and Order derart in den gesellschaftlichen Debatten zu verankern, dass auch Demokraten wie Bill Clinton eigene politische Projekte mit diesem Narrativ legitimierten, etwa das sogenannte Crime-Bill-Gesetzespaket von 1994, durch das rassistische Stop-and-Frisk-Polizeikontrollen ausgeweitet und Masseninhaftierungen zum Alltag wurden. Donald Trump baute sogar seine politische Karriere auf dem Slogan auf, die ihn bis ins Weiße Haus bringen sollte. 1989 schaltete er eine Werbeanzeige in der New York Times, in der er fragte, "What has happened to law and order?" Anlass war die Vergewaltigung einer Joggerin im Central Park. 5 schwarze und Latino-Jugendliche wurden fälschlicherweise in der Tat beschuldigt. Unter der Überschrift Bring back the death penalty, bring back our police forderte Trump die Todesstrafe für die jungen Männer. Diese wurden zum Teil zu langen Haftstrafen verurteilt, obwohl sie, wie 2002 bewiesen werden konnte, unschuldig waren. Netflix widmete ihnen 2019 die Serie When They See Us. Und den Anwälten kam bei der Herausbildung des Rechtsstaates eine entscheidende Rolle zu. Denn wenn Rechtsstaat nur Polizeistaat bedeutet, also nur Anweisungen vom Staat befolgt werden müssen und dann ist Rechtsstaat, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Das kann man den Anwälten verdanken, wenn wir zum Beispiel nach Deutschland blicken. 1871, schreibt Maximilian Pichel, gründete sich der Deutsche Anwaltsverein, in dessen Reihen viele Anwälte, damals noch keine Frauen, danach strebten, partiell unabhängig vom Staat zu sein, um Ansprüche der Bürger gegen die Staatsapparate durchzusetzen. Die Gerichtsbarkeit entwickelte sich immer mehr zu einem Kampffeld. Die Herausbildung der freien Anwaltschaft war von überragender Bedeutung für die Kämpfe um den Rechtsstaat. Es waren Anwälte, die den Grundstein dafür legten, dass zunächst das Bürgertum, später aber auch marginalisierte Gruppen juristische Experten zu ihrer Seite hatten, die für sie Zugänge zum Schutz durch das Recht verteidigten oder erstritten. Weil sie immer wieder Sand ins Getriebe der Verwaltung streuten, wurde die Anwaltschaft schnell zum Feindbild konservativer Eliten in den Machtapparaten. Und was erleben wir nun im vierten Teil? Während die Tochter hier als Anwältin gezeigt wird, die das Recht auch sogar von Polizistenmördern vertritt, erleben wir dann sehr bald eine Entwicklung, wie nämlich eine Versöhnung stattfindet und plötzlich Tochter und Vater Hand in Hand arbeiten und gemeinsam Gesetze übertreten, um den eigentlichen Fall zu lösen. Erst ist die Tochter noch sicher sich, jetzt muss das Gesetz ran. Sie wirft ihrem Vater vor, er wolle nur den Helden spielen. Aber die Tochter muss dann bald erkennen, dass man das Gesetz umgehen muss, um staatliche Interessen durchzusetzen. Die Versöhnung von Vater und Tochter versöhnt so die Anwälte mit den Polizisten, die zuvor in einem Spannungsverhältnis standen. Der Rechtsstaat wird in eins gesetzt mit Law and Order. Ja, dieser vierte Teil ist sensibler geworden in der Weise, dass wir hier keine misogynen oder homophoben Witze mehr hören. Aber dieser Film ist nicht sensibler geworden mit Blick auf die staatliche Gewalt. Er will diese staatliche Gewalt mit voller Härte. Das aber wird von den meisten nicht erkannt, denn sie schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.